Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzkein. Schönen guten Morgen. Ein aktuelles Ziel der hybriden Kriegsführung Moskaus ist die Deutsche Gesellschaft für Osteuropa-Studien. Es gab einen Hackerangriff, außerdem wurde die Gesellschaft als extremistisch eingestuft. Was das für die Organisation bedeutet, besprechen wir gleich. Außerdem geht es in die Türkei. Olaf Scholz will bei seinem Besuch in Ankara am Samstag einen Neustart versuchen. Und wir sind in Prag unterwegs. Die tschechische Hauptstadt will den Sauftourismus eindämmen. Die hybride Kriegsführung Russlands gegen Deutschland und Europa hat Spionage, Desinformation und Cyberangriffe im Arsenal. Das Ziel ist klar, die deutsche Gesellschaft soll verunsichert werden, pro-russische Parteien gestärkt, die Unterstützung der Ukraine geschwächt werden. Jüngstes Opfer dieser Kriegsführung ist die Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde. Sie ist Ziel eines Hackerangriffs geworden. Außerdem ist die DGO als erste deutsche Organisation überhaupt von russischer Seite als extremistisch eingestuft worden. Anders als etwa die Heinrich-Böll, Friedrich-Ebert-Stiftung oder das Zentrum Liberale Moderne, die in Anführungsstrichen nur zu unerwünschten Organisationen erklärt worden sind. Sabine Adler ist unsere Osteuropa-Expertin. Dieses Label, extremistische Organisation, klingt schon nach einer deutlichen Eskalation, oder?
Unbedingt. Und das ist eine Eskalation, die man über die Jahre hinweg verfolgen kann. Also eben die zunächst Einstufung von russischen Partnern als ausländische Agenten. Damit ging das Ganze los. Also das heißt, wer mit der DGO zusammengearbeitet hat, der musste sich das dann wirklich überlegen, ob er das weiter tut. Wenn er nämlich diese Einstufung bekommen hat vom Justizministerium, ausländischer Agent zu sein. Wer trotzdem weitergearbeitet hat oder weiterarbeitet, begeht eine Ordnungswidrigkeit. So, das ist das Erste. Die Zeiten sind aber vorbei, weil im März 2024 die DGO eben zur unerwünschten Organisation erklärt worden ist, wie viele andere. Und jetzt ist es so, wer nach einer solchen Einstufung mit einer Organisation weiterarbeitet, der riskiert, auch wenn er das im Ausland tut, 6 Jahre Haft. Und im Juli gab es dann diese Listung als extremistische Organisation. Und da erhöht sich der Straftatbestand bei Kooperation auf 12 Jahre Haft. Das heißt also, damit ist jeglicher Kontakt, jede Zusammenarbeit völlig außer Diskussion, denn das ist einfach viel zu gefährlich.
Die DGO, das ist ja ein Verband von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Was bedeutet das für die?
Ja, das bedeutet, dass sie eigentlich mit ihren russischen Partnern, die sie ja hat, unter anderem mit Aufsätzen dieser Partner, also die Autoren sind, Wissen aus erster Hand nach Deutschland zu tragen oder in den deutschsprachigen Raum, dass sie mit diesen Partnern kaum noch zusammenarbeiten kann. Diese Partner wollen nicht, aber sie müssen sich zurückziehen, weil sie einfach es riskieren, dann tatsächlich mit solchen Haftstrafen belegt zu werden. Und wir wissen, dass Gefängnishaft in Russland nun wirklich etwas ist, was so dermaßen riskant für Leib und Leben ist. Und auf der anderen Seite, selbst wenn man in den Fokus der russischen Justiz gerät, dass wenn man mit einer extremistischen Organisation, einer sogenannten extremistischen Organisation zusammenarbeitet, ganz schnell auch eine Anklage bekommen kann, selbst Extremist zu sein, dann ist das etwas, da kommt man kaum noch raus. Denn vor der russischen Justiz werden im Grunde genommen alle Anklagen zu 99% auch als Strafen ausgehen in Gerichtsprozessen. Das heißt, vor Gericht hat man überhaupt keine Chance. Und das, was wir jetzt mit dieser Einstufung der DGO in Deutschland erleben, ist, dass eben dieses Wissen, was in Russland vor sich geht, noch mal weniger wird, weil die Menschen, die über dieses Land kritisch, wissenschaftlich schreiben können und berichten können, dies nicht mehr tun können. Und damit schrumpft eben auch unser Wissen über Russland.
Ist das auch der Hintergrund, warum ausgerechnet diese Organisation als erste als extremistisch eingestuft wurde, also dieses höchste oder schlimmste Label hat?
Also das kann man so gar nicht sagen, würde ich sagen. Denn das ist doch eine ganz merkwürdige Abfolge von Ereignissen, die dazu geführt hat. Also die DGO wurde vom Justizministerium als Teil einer antirussischen separatistischen Bewegung eingestuft oder angesehen. Und der Witz ist aber, diese antirussische separatistische Bewegung gibt es überhaupt nicht, die existiert nicht. Und das russische Justizministerium ging noch einen Schritt weiter. Sie hat zugehörig zu dieser nicht existenten Bewegung und Organisation Kulturorganisationen gezählt, insgesamt 55, die werden aufgelistet, die alle dieser separatistischen Bewegung angehören sollen. Und in dieser Liste ist auch die DGO. Und diese Kulturorganisationen, das ist das Interessante, gehören alle zu nationalen Minderheiten in diesem Vielvölkerstaat Russische Föderation. Und dass die DGO jetzt damit reingekommen ist, geht vermutlich darauf zurück, dass sie in einem Heft, in dem Osteuropa-Heft, das den Titel getragen hat, Bodenprobe, der Krieg, der Staat und die Völker Russlands, die Frage gestellt hat, gibt es eigentlich separatistische Bewegungen, wie das in Russland häufig behauptet wird und der Zerfall Russlands an die Wand gemalt wird. Und dieser Frage gingen also mehrere Autoren nach. Und diese Frage wurde verneint. Nein, es gibt keine separatistischen Bewegungen in Russland. Und das hat das Justizministerium aber überhaupt nicht beeindruckt. Sie haben gesagt, doch, die gibt es, haben also auch eine Bezeichnung für eine solche Bewegung erfunden und haben dann daraus einen großen juristischen Vorgang gemacht. Und vielleicht noch zur Erinnerung, der Anlass für dieses Heft war eigentlich, dass Russland, die russische Armee, Soldaten für den Krieg gegen die Ukraine unter den ethnischen Minderheiten in den ethnischen Republiken fernab der russischen Großstädte rekrutiert.
Die Deutsche Gesellschaft für Osteuropa-Kunde wurde von Russland als extremistisch eingestuft. Welche Folgen das hat und was dazu geführt hat, das habe ich mit unserer Russland-Expertin Sabine Adler besprochen. Vielen Dank. Die Beziehungen der deutschen Bundesregierung zur Türkei waren in den letzten Jahren, gelinde gesagt, schwierig. Wenn deutsche Spitzenpolitiker vor Ort waren, dann waren es meistens Krisengespräche. Die Deutschen kritisierten den Demokratie- und Rechtsstaatsabbau durch das Erdogan-Regime. Ankara wiederum beschwerte sich über die deutsche Visapolitik. Seit einem Jahr kommt auch noch Erdogans Pro-Hamas-Politik dazu. Kein einfacher Besuch also, und trotzdem strebt Olaf Scholz an diesem Samstag ganz offensichtlich einen Neustart an, denn er wird hochwertige Präsente dabei haben. Scholz will das NATO-Mitglied Türkei wieder stärker an den Westen binden. Ich möchte über den anstehenden Besuch mit Thomas Seibert in Istanbul sprechen. Guten Morgen, Herr Seibert.
Hallo.
Herr Seibert, bei den Gesprächen dürfte es um Waffen und vor allem um Eurofighter gehen, deren Lieferung Scholz noch vor einem Jahr verweigert hat. Warum jetzt dieser Sinneswandel?
Irgendwann seit dem Sommer hat Deutschland seine Türkei-Politik geändert, jedenfalls in dieser Beziehung. Damals schimpfte Erdogan noch über die Weigerung der Bundesregierung, der Lieferung der Eurofighter zuzustimmen. Das ist ja ein europäisches Projekt. Ohne deutsche Zustimmung können diese 40 Kampfflugzeuge auch an ein NATO-Mitglied wie die Türkei nicht geliefert werden. Jetzt macht Deutschland laut Medienberichten den Weg für die Lieferung frei. Der Wechsel in dieser Politik hat wohl mit der Einsicht zu tun, dass Deutschland und Europa an der Türkei einfach nicht vorbeikommen. Das geht die Flüchtlingspolitik an, es geht auch die Russland-Sanktionen an. Und diese Einsicht ist auch dahingehend, dass man der Regierung in Ankara zumindest in einigen Punkten, wie etwa beim Eurofighter, entgegenkommen muss.
Wie passt denn dieser Sinneswandel zu Erdogans Position im Nahostkonflikt und dieser Parteinahme für die Hamas zusammen?
Aus Sicht der Bundesregierung würde ich sagen, dürfte das Argument lauten, dass das eine nichts mit den anderen zu tun hat. Bessere Beziehungen zur Türkei schließen ja Differenzen im Nahostkonflikt nicht aus. Ich glaube, der Bundeskanzler wird am Samstag bei seinem Gespräch mit Erdogan in Istanbul versuchen, die wenigen Gemeinsamkeiten zu betonen, die es gibt, also etwa das gemeinsame Ziel einer Waffenruhe in Gaza.
Die Türkei bewirbt sich um eine Mitgliedschaft in der Staatengemeinschaft BRICS von China und Russland. Ist dieser Neustart auch ein Versuch, die Türkei da nochmal umzustimmen, abzuhalten?
Abhalten wird möglicherweise schwierig, weil sich Erdogan und seine Regierung in diesem Ziel schon sehr festgelegt haben. Auf jeden Fall wird diese BRICS-Bewerbung aber im Westen als Alarmzeichen verstanden. Deutschland und Europa haben ja ein großes Interesse, die Türkei zumindest in einigen Politikfeldern eng an sich zu binden. Da geht es auch und besonders um die geopolitisch wichtige Lage der Türkei zwischen Ost und West, Nahost, Europa, Zentralasien, Europa. Diese Schlüsselstelle der Türkei will man nicht verlieren.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Flüchtlingspolitik geworden. Vor ein paar Wochen gab es einen Asyldeal mit Erdogan, der ist bekannt geworden. Worum geht es da genau?
Da geht es um die Rückführung abgelehnter Asylbewerber aus Deutschland. Grundsätzlich ist die Türkei auch dazu bereit, ihre Staatsbürger aus Deutschland zurückzunehmen. Allerdings eine Massenrückführung, wie das gemeldet wurde, also 500 Leute pro Woche, jede Woche ein Flugzeuge voller Leute, die in die Türkei zurückkommen. Das wurde von der türkischen Regierung als Desinformation dementiert. Das ist nämlich innenpolitisch für Erdogan sehr schwierig und eigentlich nicht akzeptabel, weil die Türkei ja auch gleichzeitig weiter Flüchtlinge etwa aus Syrien an einer Überfahrt nach Europa hindern soll. Und viele türkische Wähler ärgern sich, dass ihr Land zu einem Wartezimmer für Europa geworden ist. Also da wird Erdogan möglicherweise Scholz gegenüber Kompromissbereitschaft zeigen. Aber ich glaube nicht, dass er öffentlich einem solchen Deal von 500 die Woche zustimmen wird.
Aber grundsätzlich ist Erdogan angesichts der deutschen und auch europäischen Migrationsdebatte wieder wichtiger geworden.
Ja, wichtig war ja schon immer, also dieses Asylabkommen aus dem Jahr 2016 hat das ja schon gezeigt. Jetzt kommt aus deutscher Sicht der Aufstieg der Rechtspopulisten überall in der EU hinzu. Also er wird natürlich wichtiger. Allerdings ist auch sein politischer Bewegungsspielraum heute kleiner, als er 2016 war. Denn auch Erdogan hat ein Flüchtlingsproblem in seinem Land. Im Moment geht es zum Beispiel um die Angst einer neuen Welle wegen der Gefechte im Libanon. Da wird schon jetzt wieder die türkische Grenze zu Syrien verstärkt. Also das ist Erdogan dann auch nicht ohne weiteres möglich, den Europäern sehr weit entgegenzukommen, selbst wenn er es wollte.
Sagt Thomas Seibert in Istanbul. Mit ihm sprach ich über den anstehenden Türkei-Besuch von Olaf Scholz am Wochenende. Vielen Dank. Bekannt für seine wunderschöne Altstadt, seine Kultur und für günstiges Bier. Dieser Ruf bringt der tschechischen Hauptstadt nicht nur viele Besucher und gute Einnahmen, sondern auch ein paar Probleme. Besonders wenn Horden betrunkener Touristen mit Bierchen in der Hand Nacht für Nacht durch die Innenstadt ziehen. Diese geführten Kneipentouren namens Pubcrawls will die Stadt Prag jetzt verbieten. Jedenfalls zwischen 22 Uhr nachts und 6 Uhr morgens. Anwohner und Touristenverbände jubilieren, die Anbieter dieser Pubcrawls, die protestieren. Marianne Alweis über Prags Kampf gegen den Sauftourismus.
Die Werbevideos in den sozialen Netzwerken versprechen nichts weniger als Europas größtes Pubcrawl in Prag oder die beste Idee für deinen Junggesellenabschied, eine geführte Tour durch legendäre Kneipen mit weiblicher Begleitung und vor allem Bier, Bier, Bier. Für Ausländer ist das tschechische Bier noch immer billig, oft billiger als Wasser. Die All-Inclusive-Sauftouren sind vor allem bei Britinnen und Briten beliebt. Andere Sprachen sind auch zu hören, auch Deutsch. Das hier ist noch eine recht kleine Gruppe, so 30, 40 Leute, erzählt die Bürgermeisterin der Prager Altstadt, Terezie Radumerska, in einer kühleren Nacht. Normalerweise sind es 70 bis 90 Personen. Wir haben aber auch schon Gruppen gesehen mit mehr als 150 Leuten. Vor allem durch einige Straßen des Prager Zentrums ziehen die jungen Partytouristen. Zwischen Altstädter Ring und jüdischem Viertel hinterlassen Müll und vertreiben andere Besucher und Einheimische. Doch noch wohnen hier Pragerinnen und Prager. Dominik Chalupski liebt seine Altbauwohnung, nur nicht nachts. Neulich hat er um 5:30 am Morgen die Polizei gerufen. Es hat einfach unglaublich Gehalt. Ich wohne im 4. Stock, aber es fühlt sich an wie Erdgeschoss. Ein Bewohner der Dlouha-Straße trat eine Woche lang in den Hungerstreik. Er wollte erreichen, dass die Politik endlich reagiert. Diskutiert wird schon lange über den unerträglichen Lärm in Teilen der Prager Altstadt. Über eine frühere Sperrstunde, über mehr Polizeieinsätze oder wenigstens über ein Nachtfahrverbot für Autos und Taxis. Die meisten Vorschläge hat der Prager Oberbürgermeister schnell wieder einkassiert. Von hohen Einnahmen aus dem Tourismus ist die Rede. Doch dieser Sommer war besonders laut, besonders nach den leisen Corona-Jahren, sagt Radomerska. Unser Kompromissvorschlag aus Prag 1 war es, dass wir die Zeiten der Kneipenführungen einschränken, und zwar zwischen 10 Uhr abends und 6 Uhr morgens. Die Stadt Prag will kultiviertere Touristen anziehen. Die Reise- und Gastrobranche ist voll einverstanden mit dem neuen Wunsch-Image. Die Anbieter der Pubcrawls überlegen sich rechtliche Schritte. Für sie ist das ohnehin nur populistische Symbolpolitik. Ohne Führung seien die torkelnden Sauftouristen noch lauter. Das Verbot soll Ende Oktober in Kraft treten. Der angeblich legendäre Pubcrawl in der Halloween-Nacht, er könnte in Prag schon um 22 Uhr zu Ende sein, wenn das denn auch wirklich kontrolliert wird.
Prag will mehr kultivierte Touristen und weniger Sauftouristen und Pubcrawls verbieten, Marianne Alweis berichtete. Das war Europa heute mit Manfred Götzke. Bis hierhin, danke fürs Zuhören.